Radio 1. Hörbar Rust.
Ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben und habe Ihnen zum Warm-up sozusagen ganz entspannte, elastische Musik mitgebracht. Me and You, I, Quebec. Radio 1, die Hörbar Rust, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Das ist mein Gast heute.
Hörbar Rust. Heute mit
Helene Hegemann, 23, Autorin und Regisseurin. Helene kommt in Freiburg zur Welt, wächst in Bochum auf und zieht nach dem Tod ihrer Mutter mit 13 Jahren nach Berlin zu ihrem Vater Karl Hegemann, dem damaligen Dramaturgen der Volksbühne. Sie ist 15, als ihr erstes Theaterstück aufgeführt wird und schon wenig später dreht sie ihren ersten Film Torpedo, der mit dem Max-Ophüls-Preis ausgezeichnet wird. 2010 erscheint Hegemanns erster Roman, Axolotl Rutkel, 2013 das Buch Jage zwei Tiger. Wir freuen uns sehr auf Sie und sind gespannt. Helene Hegemann, herzlich willkommen an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Herzlich willkommen nochmal fürs Mikrofon, Helene. Wir sind uns einmal begegnet auf dem Fest einer gemeinsamen Freundin. Mhm. Da haben wir uns kennengelernt, sind ins Gespräch gekommen. Und es ging mir ähnlich wie vielen Journalisten, die ihrer Verwunderung Ausdruck verliehen haben. Gleich der erste Satz in einem Beitrag über dich oder in einem Artikel war zugänglich, freundlich, total sympathisch so. Und ich muss einfach zugeben, auch wenn das überhaupt nicht sympathisch klingt, das ging mir ähnlich. Ich hatte offenbar, habe ich mir ein Bild vermitteln lassen, das extrem unzugänglich war. Und ich wusste jetzt nicht, ob misanthropisch, so weit würde ich jetzt gar nicht gehen, aber ich war auch sehr überrascht, weil ich doch eine gewisse Leichtigkeit umgibt. Empfindest du das so?
Ja, ist auch vor allem besser als andersrum. Ich glaube, in den meisten Fällen ist es dann doch andersrum, oder? Bei vielen Leuten, die man trifft und aus einem völlig anderen Kontext kennt und irgendwie ganz positiv verortet und dann feststellt, eigentlich sind es eigenbrödlerische, angestrengte Idioten.
Bei manchen Leuten wäre mir das lieber, wenn die ein bisschen eigenbrödlerisch wären, wenn die ein bisschen mehr ihre Gedanken auf sich selbst richten würden. Weiß ich nicht.
Also, widersprüchliche Sache. Aber
würdest du denn sagen, bist du Philanthrop oder eher Misanthrop?
Misanthrop glaube ich überhaupt nicht. Ich bin wahnsinnig angewiesen auf Menschen und auf so ein gewisses soziales Umfeld, was sich natürlich nicht mit jedem irgendwie bestücken lässt, aber das genaue Gegenteil eigentlich ist es.
Vertraust du Menschen schnell?
Ganz schnell, ja.
Und bedeutet es, dass du optimistisch genug bist, das immer wieder zu tun, obwohl es dir auch vielleicht schon passiert ist, damit falsch zu liegen?
Ja, absolut.
Das ist, glaube ich, eine große Kunst, ne? Oder vielleicht gehört das zu den Aufgaben des Lebens, deswegen nicht so kritisch oder misstrauisch zu werden.
Es lenkt vor allem auch ganz, also ich würde mir manchmal wünschen, weniger fremdgesteuert zu sein, in dem Sinne, dass man, also ich glaube, es gab früher mal, das ist auch wirklich eine gesellschaftliche Sache, es gab früher mal die nach innen gerichteten Menschen, die total sozialfähig waren und kompatibel, aber trotzdem sich einer Sache verschrieben, die sie bis zum Exzess vollkommen rücksichtslos bis an ihr Lebensende irgendwie versuchten durchzuprügeln. Irgendeine große Vision von dem, was sie gerne machen oder leisten wollen würden. Ich glaube, das nimmt jetzt immer mehr ab und wird so zugunsten von so einer Flexibilität, die man haben muss oder so ein Potenzial, was andere dann erkennen oder nicht. Ich glaube, man macht sich generell zu viel von Leuten abhängig. Ich glaube, das ist das Einzige, was daran problematisch sein könnte.
Sich von Leuten abhängig machen im Sinne des Beurteiltwerdens, also ob dich jemand mag oder nicht mag? Oder?
Einerseits das und andererseits auch aufgrund der Kompatibilität, Substantiv dazu, zu kompatibel?
Kompatibilität,
so ein bisschen viele Sinn.
Würde ich sagen.
Weil man sich gewisse Chancen offen lassen muss und das natürlich auch wahnsinnig genießt und deswegen nicht mehr stringent sich, glaube ich, einem höheren Zweck verschreibt, wenn es auch nur Religion ist oder irgendwie sein berufliches Ziel oder so, sondern
brechen wir es doch mal runter. Brechen wir doch mal das auf eine etwas oberflächlichere Ebene runter oder auf eine unkompliziertere Ebene.
Ich habe
mich
jetzt auch direkt nur gefragt, ob ich Menschen mag und ich muss direkt so ein riesen pseudophilosophisches Fass ausmachen.
Ich finde, es führt mich ja schon mal dahin, wo wir anfangen könnten, denn ich war mir nicht sicher, wie ich eigentlich anfange. Du, ich habe viel über dich gelesen und ich habe auch Sachen von dir gelesen und du kommst mir ein bisschen vor wie so ein Hologramm. Ich sehe das und ich muss auch nicht unbedingt verstehen, wie es funktioniert. Es ist ja da, ich kann es aber niemandem erklären. So, und da habe ich gedacht, wie steige ich denn da in ein Gespräch ein? Aber kommen wir nochmal zurück zu diesem sich freimachen oder möglichst freizumachen von der Sichtweise anderer. Es gibt ja kaum Menschen, klar, Freigeister, Künstler, die das versuchen, aber es gibt ja nicht so viele Menschen, die das total geschafft haben, denen wirklich komplett egal ist, was andere von ihnen denken. Mir ist neulich so jemand bei so einer Wohnungsbesichtigung, da ist mir richtig aufgefallen, der gehört zu den wenigen Menschen, denen es total scheißegal ist, was andere von ihnen denken. Der hatte so eine runtergerockte Bude, war ein ganz sympathischer, kultivierter Typ. Und in seinem Schlafzimmer, das war alles, es war, du hättest sofort so eine RTL2-Doku da drehen können. Ja? Das war so eine Mischung aus Messi und Bakterienlabor und so. Und der war aber ganz, der war ganz klar. Der war nicht Spinne.
Er war nur zu faul aufzuräumen vorhinein und hat innerlich
aber
gebrannt,
seit vielen Jahren,
weil er sich so schämte.
Seit vielen Jahren muss das dann so gewesen sein. Und da fiel mir auf, wie selten man doch auf Menschen trifft, denen es wirklich komplett egal ist, wie sie durch andere beurteilt werden. Aber davon bist du auch nicht ganz frei.
Natürlich eben
natürlich nicht.
Also bis zum gewissen Grad glaube ich schon. Also was irgendwie meine Außenwirkung betrifft oder was, weißt du, also ich würde glaube ich nicht unbedingt was ich künstlerisch erarbeite oder so von einem Marktwert oder von, weißt du, von irgendwelchen Standards, die es auf ein anderes Level hieven könnten, abhängig machen. Das gehört aber auch schon zu der Geste dazu. Ich glaube, was es eher ist, ist, dass man kann nur noch an sich selbst scheitern und daran irgendwie nicht anerkannt oder erkannt zu werden.
Dieses
nicht
nur
mehr
irritiert mich. Also an sich selbst zu scheitern ist ja ganz schön,
das ja,
ist
früher ja scheiterte man daran, dass man eine Sünde begangen hatte und dann irgendwie Angst vorm Fegefeuer und so, weißt du, aber das ist alles jede Form von irgendwie so präsentem Staat oder von so einem Transzendentalem oder so ist ja weg. Jetzt sind wir auch schon, glaubt man ja nur noch an sich selbst letztlich, im äußersten Fall vielleicht noch an seine eigene Familie, aber das ist ja auch sehr hinderlich eigentlich in dem, was wir alle erreichen müssen, nämlich unabhängig von allen anderen möglichst weit zu kommen und uns permanent zu verbessern. Ich glaube, wenn man dann das Gefühl hat, sein Potenzial nicht ausreichend auszuschöpfen oder gar nicht genau weiß, was sein Potenzial ist, dann führt das zu schweren Depressionen, könnte auch der Grund dafür sein, warum inzwischen alle oder zumindest jeder zweite, ein Großteil meiner Bekannten, wirklich ihrem Hauptlebensinhalt besteht darin, permanent zum Therapeuten und zum Analytiker zu rennen, einfach um was über sich selbst rauszukriegen und zu erfahren. Nicht nur, was man optimieren könnte, sondern woran es liegt, dass es einfach nicht hinhaut alles. Geht wirklich fast allen so, glaube ich.
Sprung, der erste Song, den du mitgebracht hast, kommt von Baby Bash.
Ist ein schönes Kontrastprogramm. Ich habe sie alle ein bisschen wahllos zusammengeklatscht, ja, aber damit fing meine musikalische Laufbahn, glaube ich, an, tatsächlich.
Sugar, Sugar?
Ja.
Was möchtest du uns mitgeben zu dem Song?
Eigentlich gar nichts. Das ist der erste Song, den ich auf Viva Plus damals mit SMS konnte man da doch die Videos hochvoten. Ja. Das habe ich immer vor der Schule gemacht, weil ich weder eine Stereoanlage noch einen Discman, geschweige denn irgendwelche CDs gehabt hätte. Und da gehörte der zu, weil ich einerseits das Video so mochte und mir immer vorstellte, mit so coolen Hip-Hopern, ich glaube, ich war 11 oder 12, am See picknicken zu gehen. Das war so die große romantische Teenager-Sommervorstellung, die ich dazu hatte. Und das funktioniert bis heute. Ich höre es jeden Sommer und bin ganz glücklich, auch wenn es ein bisschen peinlich ist.
Radio 1, die Hörbar Rust. Zu Gast ist heute die Autorin und Regisseurin Helene Hegemann. 1992 in Freiburg im Breisgau zur Welt gekommen. Einmal muss ich es sagen, ich sag's auch ganz schnell. Ist der jüngste Gast, den wir hier hatten? Dieses aufs Alter, nee, reduziert werden ist ja, ich glaube, das ist dir noch nicht passiert, aber dass das Alter eine Rolle spielt und immer wieder genannt werden muss. Wie alt musst du werden, damit das endlich aufhört?
Ich glaube, es hat schon aufgehört.
Hat es?
Ja.
Nee, jetzt eben gerade ist wieder was. Es ist ja wiedergekommen.
Aber ich glaube nur, weil man denkt, es müsse kommen, um es irgendwie mal kurz thematisiert zu haben und dann weitermachen zu können.
Nee.
Was anderem ist doch auch völlig okay.
Normalerweise hat ein Mensch, der 23 Jahre alt ist, vielleicht einiges erlebt, wenn er das Glück hat, dass seine Eltern Entwicklungshelfer waren oder irgendwas Tolles erfunden haben oder er irgendwas Tolles gemacht hat oder so.
Wenn sie das mal gewesen, dann wäre ich ein bisschen mehr rumgekommen.
Aber es ist schon unüblich, dass jemand mit 23 Jahren, und hätte ich dich vor 2 Jahren, hätten wir dich auch schon einladen können. Haben wir aber nicht. Da hattest du ja auch schon ganz viel zu erzählen. Das ist schon, schon ungewöhnlich. Ich meine, mit 14 hast du, glaube ich, dein erstes Drehbuch geschrieben, ne?
Ja, das ist erstaunlich, ne? Das wundert mich auch bis heute.
Ja, und das, ich versuche, ich hoffe, dass es mir gelingt, sonst kannst du ruhig auch ein bisschen streng sein. Ich möchte das auch nicht zu sehr glorifizieren, aber es ist schon was Besonderes. Irgendwie muss es gelingen, das nicht runterzureden, das nicht klein zu machen, ist aber auch nicht, sich jetzt auch nicht so lobhudelnd rückwärts zuvor zu laufen. Also, im Breisgau zur Welt gekommen. Deine Eltern ließen sich scheiden, als du 3 Jahre alt warst.
Waren zum Glück nie verheiratet gewesen.
Ach so.
Einvernehmliche Trennung dann, ja.
Deswegen hattest du den Namen deiner Mutter zuerst?
Genau, witzigerweise den Namen des Ex-Mannes meiner Mutter, den sie vor meinem Vater geheiratet hatte, genau.
Ah, verstehe.
Also hätte sie den nicht genommen, hätte ich Wroblewski mit Nachnamen geheißen. Und das Schlimme war, dass sie mich nach meiner Geburt in so einem Zustand geistiger Umnachtung tatsächlich Rapunzel nennen wollte. Und zwar, weil ich so ganz lange blonde Haare hatte und das wahrscheinlich das einzige Bemerkenswerte da an mir als Kind gewesen ist. Ist dann zum Glück nicht durchgegangen. Sonst hätte ich eben, wenn es ganz hart auf hart gekommen wäre, hätte ich Rapunzel Wroblewski geheißen.
Hätte
ich meinen Beruf an Nagel hängen können. Oder mich mit 12 schon umgebracht aufgrund der ganzen Mobbingversuche.
Oder so eine, mit 9 schon so eine Upcoming Comedian. So, die sich selbst schon, das wäre bei dir das Wahrscheinlichste gewesen, dass du...
Ernsthafte Filme, so Antichrist, ein Film von Rapunzel Wroblewski, das hätte dann nicht mehr funktioniert, naja.
Oder in so einer ganz bestimmten Szene halt dann doch gerade. Rapunzel, wäre das okay gewesen? Geht sowas?
Nee, glaube ich nicht. Nee, okay,
nein, nein.
Helene war schon echt schwierig, also so, kannte einfach niemand in meiner Grundschulklasse und sorgte für Verwirrung, aber ein bisschen neutraler jedenfalls als so ein total verrücktes...
Ist aber ein schöner Name. Wie alt warst du denn, wir müssen jetzt ein bisschen springen, als Madonna in dein persönliches Leben trat?
Witzigerweise habe ich mit 11 oder 12 auch zur selben Zeit wie zu meiner Viva Plus Phase, die ich ja gerade schon angeschnitten hatte, lief auch immer das Video von Madonna, Die Another Day, was sie für den James-Bond-Film gemacht hatte, wo sie so gegen sich selbst kämpft, einmal in schwarz, einmal in weiß angezogen, große Fecht-Action, dann sitzt sie auf einem elektrischen Stuhl, verschwindet dann aber plötzlich, ist so ganz brachial und brutal, mir hat das aber einerseits Angst gemacht, irre gut gefallen, aber auch, ich fand das irgendwie sehr besonders und fand sie auch tierisch hot in dem ganzen Kontext. Und habe mich dann im Laufe der Jahre immer mal wieder mit ihr beschäftigt und war dann 2011 ist das gewesen, oder 2012 war das, hatte sie ihre MDNA-Tour und kam nach Berlin. Und es gab, weil da gerade das EM-Endspiel oder Halbfinale war von der Fußball-Europameisterschaft, gab es Tickets für 5 bis 10 Euro, die ich dann vor der O2 World so abgriff und eigentlich nicht viel erwartete und war dann da drin und habe mich wirklich, ich weiß nicht warum, aufgrund so einer totalen christlichen Erweckung irgendwie wirklich geschafft, bis in die erste Reihe vorzukämpfen und war völlig hingerissen von allem, was da stattfand. Ich glaube, es war ihre Tour, die am meisten zerfetzt wurde und am meisten kritisiert wurde und ich fand es den größten Gottesdienst, den ich je gesehen habe und war unfassbar verliebt und geflasht davon.
Hat diese Liebe Bestand?
Ja. Verteidige sie auch bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Ich habe, glaube ich, jetzt schon 20 Essays darüber geschrieben, warum Madonna doch in Würde altert.
Ich glaube, auch wer sich Madonna verschrieben hat, ich kenne niemanden, der sich ihr verschrieben hat und dann irgendwann illoyal wurde.
Nee, ne?
Also
nee,
wenn man sich Madonna verschreibt, dann scheint das offenbar so zu sein, dass man dabei bleibt. Du hast dich jetzt für Like a Virgin entschieden.
Ja, die Walzer-Version von Like a Virgin, die extrem schlauerweise bei der Tour war es eben das, was mich nach 20 Minuten direkt so fesselte. Und zwar hat sie, glaube ich, angefangen zu strippen, was ihr grundsätzlich immer vorgeworfen wird, sobald sie irgendwie mal ihr Oberteil auszieht und nur noch ein BH anhat, gibt's ja direkt die ganzen Gala-Auswürfe von, das kann sie nicht machen, sie sieht zu scheiße aus. Und sie hat dann zu dieser ganzen, mit so einem Gehstock als alte Frau verkleidet, diese unfassbar langsame Walzer-Version von Like a Virgin, total traurig gesungen, angefangen zu heulen, es war auch nicht gefaked, war nicht inszeniert, fing einfach an. Und wurde dann von so einem super gut aussehenden Tänzer, der, glaube ich, nicht ihr derzeitiger Freund war, sondern irgendwer anders, angezogen währenddessen. Sie hatte sich für ihn ausgezogen und er zog sie wieder an und schnürte ihr so das Korsett ganz eng. Und es war unfassbare Performance. Größtes Musical, was ich je gesehen habe. Aber genug davon, vielleicht hören wir es einfach an.
Die Schriftstellerin und Regisseurin Helene Hegemann ist heute hier zu Gast und ich habe Ihnen Luz mitgebracht mit Un año de amor. Radio 1, die Hörbarust heute mit Helene Hegemann. Nochmal zurück nach Bochum. In einem alten Interview, aber in einem Interview, das jetzt schon ein paar Jahre alt ist, hast du von deinem alten Zuhause gesprochen, Bochum, und hast das eher so grau skizziert, also so eher so ein hast, glaube ich, von einem Betonsozialbau gesprochen oder so.
Das ist etwas überzogen. Es war Sozialbau, aber war keine Betonsiedlung. Es war so schon eine Art von Mietskaserne, aber eigentlich relativ in einem relativ heterogenen Umfeld eingebettet irgendwie.
Und hattest du gute erste Jahre, leichte erste Jahre?
Man hat ja selten eine Vergleichsmöglichkeit. Ich glaube, woran ich mich erinnere hauptsächlich, es sind einerseits wirklich angenehme Erfahrungen und es war auch keine besonders schlimme Kindheit oder so, aber ich habe mich wahnsinnig verlogen gefühlt immer und ganz fremd und hatte, glaube ich, meine ganze Kindheit war davon durchzogen, von dem Gefühl, Angst davor zu haben, enttarnt zu werden. Hatte auch immer diese schrecklichen Träume, die, glaube ich, viele kennen, dass ich mitten in einer Schulaula auf dem Klo ohne Unterhose saß und so, weißt du? Das war so eine permanente Panik. Ich wusste gar nicht genau, warum oder was konkret schief mit mir lief. Ich wusste aber, das ist immer so eitel zu sagen, man sei anders, das meine ich damit gar nicht. Ich war an bestimmten Punkten zurückgebliebener, an anderen habe ich mich einfach für zu viel anderes interessiert und funktionierte nicht nach so dem herkömmlichen Muster, was ich erkannte in all meinen anderen Freunden und Gleichaltrigen, die wirklich an bestimmten vorhersehbaren Dingen Freude hatten und das ging mir irgendwie alles ganz anders. So.
Und warf man dir dann Undankbarkeit vor?
Nee, ich war auch recht anpassungsfähig eigentlich. Also entweder man so ein das war es eher nicht. Ich glaube, man wurde dann sehr schnell gelangweilt von mir, weil man das ja auch relativ schnell dann selbst als Kind schon durchschaut, wenn jemand einfach nicht bei sich ist, sondern permanent versucht, was anderes zu sein oder was anderem zu entsprechen. Also einfach nicht unbefangen. Ich war ganz befangen als Kind. Aha. Ich glaube, das ist es.
Okay, ja. Denn das ist ja doch auch das, was man verliert auf dem Weg vom Kindsein zum Teenager und auch von da nochmal zur Erwachsenenwelt, wenn man so will, so eine gewisse Unbefangenheit. Ich habe mich gefragt, wie alt du warst, als du das verloren hast, weil man das...
ich glaube, ich habe so eine Unbefangenheit wirklich zurückgekriegt, als ich nach Berlin gekommen bin. So mit 4. Das dauerte dann auch noch ein bisschen, weil man sich irgendwie akklimatisieren musste und nicht genau weiß, was man eigentlich bedeutet in so einem Zusammenhang. Also man selbst. Und dann fing das aber tatsächlich so langsam an, so beispielsweise so eine Form von unbefangener Klassenfahrt-Erfahrung oder so, weißt du, so kollektives oder so kollektives Scheitern und so. Das hatte ich wirklich erst, als ich mit meinem Film zu Festivals gefahren bin und so. Und merkte plötzlich, vielleicht ist das die Zusammensetzung und ist das die Stimmung, in der man eigentlich im Waldlandheim an der Mecklenburgischen Seenplatte mit seinen 8-jährigen Freunden irgendwann mal gewesen sein musste und so. Das war ich aber nie, sondern hab's mir dann irgendwann so zurückerlangt durch in einer entspannteren Phase, in der ich das machen konnte, was ich wollte. Das ist etwas zerfleddert jetzt,
das ist gar nicht. Es ist gar nicht zerfleddert. ich versuche das nur noch mal, wenn ich das richtig verstanden habe. Es ist ja auch kein Psycho-Workshop hier, um das Gottes
macht
Willen.
Spaß,
aber ich finde es interessant, dass kennen das viele Kinder, aber nicht in dem Maße, dass man schon ein Gefühl dafür hat, wie man jetzt am besten reagieren sollte. Also dass man sich das ja auch irgendwie abguckt. Als bewussten Vorgang oder als unbewussten. Die meisten machen es vielleicht unbewusst. Ja. Du scheinst es relativ bewusst gemacht zu haben, um diese Andersartigkeit, die du an dir selbst beobachtet hast, nicht noch zu verstärken, offenbar.
Wahrscheinlich. Ja.
Und ist das die Angst vorm Auffliegen dann? Dass man das genau. Und dann, Was erzählst du über deine Mutter oder was könntest du über deine Mutter erzählen?
Habe ich witzigerweise vor einiger Zeit noch intensiv drüber nachgedacht, weil das eine extrem widersprüchliche Sache ist. Also einerseits ein total großartiger, hochinteressanter Mensch. In dem Punkt gescheitert, dass sie, glaube ich, mehr gekonnt hätte, als sie dann im Endeffekt in ihrem Leben irgendwie machen konnte. War wirklich wahnsinnig talentiert, konnte irre gut malen, wäre auch super Künstlerin in bestimmten Zusammenhängen geworden und ist aber auch wieder an sich selbst gescheitert oder an dieser Angst davor, was nicht hinzukriegen. War dann Sozialhilfeempfängerin, hat so ein paar Arbeitsmaßnahmen gemacht und Computerkurse, arbeitete dann, glaube ich, mal kurz im Kinderhort und sowas, aber oder als Schaufensterdekorateurin, das aber immer nicht länger als ein paar Monate, weil das natürlich auch so ein Scheitern nochmal klarstellte, wenn man irgendwie merkte, wo man da war und ist. Und war, wie gesagt, ganz, ganz toll und auch sehr zugewandt und großartig, aber nicht unbedingt berechenbar. Es hat ja einen Grund, dass ich mich eigentlich in allem, was ich tue, eigentlich mit unberechenbaren Verantwortungspersonen auseinandersetze oder mit Umständen, die einfach nicht kalkulierbar und durchschaubar sind, sondern wo immer irgendeine Form von Gefahr lauert. Und
Was natürlich auch deine Antennen ausgebildet hat.
Also einerseits das und dann musste man natürlich schwer aufpassen als Kind, dass bestimmte nicht funktionale Familieneigenheiten auf gar keinen Fall in die Öffentlichkeit dringen. Mhm. Man ja sofort degradiert zum Abschaum, zumindest in so einer mittelgroßen Stadt, die nach die sich irgendwie hierarchisch nach einem Muster aufbaut, das wirklich mit Geld und mit Funktionalismus irgendwie zu tun hat. Mhm. Ja, das war da auf jeden Fall so. Da war es klar, dass man es schwerer haben würde noch irgendwas hinzukommen an Andersartigkeit im Jahr.
Sie ist ja sehr früh gestorben, du mhm. warst 13. Glaubst du, dass sie an einer, dass das innere Unglück für ihre Krankheit oder ihren Tod verantwortlich ist? Oder woran ist sie gestorben?
Sehr, sehr plötzlich an einem Aneurysma. Eigentlich angeboren, glaube ich. Und eine Ausbeulung einer Arterie im Kopf, die, wenn man zu viel raucht und zu viel trinkt, einfach irgendwann aufgeht tatsächlich in einem bestimmten Alter. Es ging auch sehr schnell, also ohne jede Vorankündigung und war innerhalb von 2 Tagen so abgearbeitet und dann, ja.
Jetzt verstehe ich den Film. Jetzt fange ich an, den Film besser zu verstehen. Torpedo, deinen ersten Film, den du gemacht hast, da greifst du so eine Szene, findet da statt und okay. Es ist ja immer schwierig und heikel, bestimmte autobiografische Parallelen zu sehen oder zu übersehen.
Und über seine eigenen zu sprechen. Es wird einem eine totale Selbstbezogenheit unterstellt hier eigentlich.
Ist doch schön an der Hörbar, dass du genau das erwarte ich und bin froh, wenn du das machst, von dir zu erzählen. Roxy Music hast du mitgebracht. Mhm. In every dream home, a heartache. Meine Oma sagte immer, unter jedem Dach wohnt ein Ach. Es ist nicht ganz dasselbe.
Könnte man die deutsche Version mal von aufnehmen? Ist gar nicht schlecht und mit so tibetanischen Klangschalen unterlegen.
Warum hast du das mitgebracht?
Weil es, wie gesagt, sind so wahllos zusammengestellte Lieblingssongs, die zu einem gewissen Zeitpunkt mal was für mich bedeuteten. Und ich glaube, das war so die Erkenntnis, die jeder Teenager wahrscheinlich irgendwann mal hat, dass... weiß ich auch nicht, es ist einfach ein wahnsinnig gutes Lied. Es geht eigentlich um eine Sexgummipuppe, ne? Das ist ja
ach
das
so!
Tolle. Ist dir das schon mal aufgefallen?
Nee, ich glaube, ich kenne das gar nicht.
Ja. Das ist ganz, ganz toll.
Sehr gerne.
In every dream home a heartache and every step I take takes me further from heaven.
Die Schriftstellerin und Regisseurin Helene Hegemann ist heute hier zu Gast. Eines Tages bist du in die Schule gekommen mit einem Gips, den du dir selbst gemacht hast. Stimmt
das? Weißt du das denn? Ist ja los. Also das habe ich irgendwann mal in einer Kurzgeschichte verbraten, nehme ich an. Das stimmt tatsächlich aus so gelbem Kreppklebeband. Alle hatten irgendwelche Versehrtheiten und so Gipse und so ganz, ganz futuristisch aussehende Kniebandagen und so. Und dann dachte ich, ich mache da mal mit. Haben mir auch alle abgenommen, abgesehen von meinem Lehrer, der da schon, ja.
Also haben Sie auch unterschrieben? Haben Sie unterschrieben? Also ging's um den Arm? Ja?
Es ging um so einen Grad an. Es ging wirklich gewissermaßen um die Versehrtheit, dass man genauso besonders war wie ein Großteil der Klassenkameraden, die alle irgendwie dann im Stuhlkreis vom Wochenende ihre großen Unfallgeschichten erzählen. Mhm. Und andererseits ging es ums Unterschreiben. Ich fand es einfach irre schick. Finde ich bis heute. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwie irgendwas anzerre oder so, damit ich ein riesiges Zeug drum gewickelt kriege.
Heute gibt es bestimmt total out. Heute gibt es ja nur noch so diese in kreischenden Farben, diese dehnbaren Klebebänder, die man sich irgendwie irgendwo rummacht oder irgendwelche Manschetten oder so. Lange keinen Gips gesehen.
Stimmt, ich auch nicht. Doch, letztens, mein Patenkind hatte einen.
Guck dir das an, naja. So, in Deutsch, das ist vorhersehbar, bist du gut gewesen, du und Antoni, ne? Die beiden besten Aufsatzschreiberinnen.
Ja, stimmt denn? Woher
bist du mit der noch in Kontakt?
Ich habe sie letztens auf Facebook wiedergefunden und sie hat einen Freund, der ihr selber einen Mofa gebastelt hat. Das fand ich ganz beeindruckend.
Wow.
Ja. Hat 2 Pferde und einen Typ, der offenbar technisch derart bewandert ist, dass er
die hat's
coole
weit
Sachen
gebracht.
Für seine Frau macht. Ja.
Die hat's weit gebracht. Und das lief gut, bis ihr habt eine neue Deutschlehrerin bekommen irgendwann.
Ja, ja, das stimmt, ja.
Und da muss irgendwas passiert sein. Was ist da geschehen? Also im Positiven wie im Negativen?
Es war nicht meine neue Deutschlehrerin, sondern ich habe dann, als ich nach Berlin kam, habe ich mehrmals die Schule gewechselt. Das hatte nicht in erster Linie was mit mir zu tun, sondern damit, dass ich in Nordrhein-Westfalen Latein als 2. Fremdsprache hatte und das hier aus irgendeinem Grund nicht angeboten wird. Mhm. Dann war ich auf einer katholischen Privatschule, wo dann nach einer Woche festgestellt wurde, dass kein Tisch mehr in den Chemieraum passt und es einfach Platzprobleme gibt. Ich habe so ein paar durchprobiert und im Zuge dessen hat auch so meine Lust überhaupt oder der Respekt vor Schule als solcher derart abgenommen, dass ich dann ja, als ich endgültig an einer angekommen war, so im alternativen Montessori-Schulmodell in Potsdam, einfach nicht mehr richtig hingegangen bin. Und das ist, ich glaube, das Schlimmste war nicht mal, dass ich nicht da war. Es war wirklich diese Respektlosigkeit. Viele Lehrer fühlten sich in ihrer Würde gekränkt, dass sich da jemand hinstellt und es nicht ernst genug nimmt, um nicht jeden Tag da aufzukreuzen. Riesenkampf.
Warst du denn die Einzige, die sich so verhielt? Weil das ist ja eigentlich
schon
typisch,
also in
dem Alter, oder?
Mit 14 noch nicht so. Ich glaube, das fängt dann Oberstufe an, wo du dir selber Entschuldigungen schreibst und das alles irgendwie ein bisschen, also wo man es eh gewohnt ist. Aber das war in dem Zusammenhang, zumindest in diesem großen Stil, schon eine brachiale Ausnahme. So. Und das lief darauf hinaus, dass ich wirklich nur noch 5 in Deutsch hatte mit dem Argument, ich sei nicht zu altklug, sondern doch, es war wirklich ganz klar formuliert, zu altklug und zu angeberisch. Ich konnte gewissermaßen schreiben, hatte es ja auch lange irgendwie schon geübt und getan und auch großen Spaß daran. Und war aber normalerweise Thema verfehlt oder einfach unsympathisch so.
Ich habe diese Situation nur hervorgeholt, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, war das für dich ein Moment, also es gab, glaube ich, einen Aufsatz, in dem du die Lehrerin, die betreffende...
Stimmt, das ist aber ganz lange her, das war in der 6. Klasse, da hatten wir, da sollten wir, glaube ich, einen Aufsatz über eine Freistunde
schreiben.
Einen
Tag in der Klasse oder so.
Wirklich ein bisschen zu ernst nahm und so ein ganz... blöden, pubertären Verriss dann über unsere Deutschlehrerin schrieb, Frau Samson Jansen, die mich dann aus der Klasse schickte und dann ging diese Geschichte unter den Tisch rum und so. Also es war eigentlich ganz, merkte ich plötzlich, was für einen Effekt man mit Geschriebenem erzielen kann.
Deswegen wollte ich darauf hinaus, dass man zum ersten Mal, also für sich zu schreiben und Tagebuch und so weiter, das kennen ja viele Menschen und gerade auch viele Mädchen und manche schreiben wirklich für sich und andere schreiben halb für sich und andere schreiben von vornherein so, dass sie hoffen, dass irgendjemand mal dieses Tagebuch findet und es liest. Und diesen Effekt aber, den Literatur oder ein Aufsatz, ganz einfache Worte oder Formulierungen haben können auf andere und wie sehr man es offenbar dann auch genießt, dieses Feedback zu kriegen, das muss ja, oder könnte ich mir vorstellen, dass das, was in dir ausgelöst hat, den Wunsch, das wieder zu tun oder
absolut,
ist das zu hoch gegriffen? Oder
ja,
zu?
Aber das stimmt. Ich glaube, das war jetzt nicht der Moment, wo ich entschieden habe, dass ich wollte zu dem Zeitpunkt noch Musical-Star werden und hätte niemals davon ausgegangen, dass ich mein Geld mal mit Schreiben verdienen würde.
Aber du schreibst doch nicht auch gerade an einem, also wird es nicht sogar ein Musical, die Verfilmung?
Von Axel Dottl?
Ja.
Ich habe es immer als Schwarz-Weiß-Musical angekündigt, einfach um es aus dieser Christiane-F.-Schiene rauszuholen und in so ein 40er-Jahre ungebrochenes amerikanische Frauen Selbstbewusstsein reinzusetzen, weißt du? Also es gab da früher einfach noch so eine Form von Film-Noir-Ladies, die völlig anders funktionierten, als Frauen heute im Film funktionieren. Deswegen, also ich mochte den Widerspruch dazwischen ganz gerne. Ah. Aber es gibt tatsächlich Tanzszenen, eine große Musical-Einladung, stimmt.
Hat die Position deines Vaters als Dramaturg der Volksbühne dafür gesorgt, dass immer so eine gewisse Emailschicht um dich herum lag und dich so ein bisschen schützte und dass es hieß, ja, jetzt, die können wir nicht schon wieder von der Schule schmeißen, das ist doch
der... Nein, das hat eigentlich auch ein bisschen es gibt so eine generelle Wut, das merke ich auch, sobald du in einem kreativen Bereich arbeitest oder dein Job nicht ganz durchschaubar ist. Beim Filmemachen ist das seltsamerweise anders, weil man dann auch als Außenstehender Respekt vor der ganzen Maschinerie hat und sich nicht ganz vorstellen kann, wie das hat noch sowas verzaubert. Aber wenn du schreibst oder was nicht leicht zu definierendes am Theater machst, wo du nicht mal die Berufsbezeichnung verstehst, dann hat ein Großteil der Menschen, glaube ich, so das Gefühl, sie könnten es auch. Es ist eine Unverschämtheit, dass da... Oh Gott, vom Stuhl gefallen. Das sah aber gut aus. Das ist immer so ein bisschen Marx Brothers. Wie konnte das passieren?
Ja, wollte mich so auflehnen. Oh, Entschuldigung, Sie kennen das vielleicht, wenn man glaubt, dass die Tischplatte schon da ist und man steckt seinen Ellbogen auf und da ist aber nichts. Und das übertragen auf einen rollenden Bürostuhl, das ist das, was gerade passierte. Entschuldige, das war jetzt nur für dich.
Stehen geblieben war. Es war eh nicht so interessant.
Ja, ich weiß noch.
Ach ja, richtig, stimmt, ja, ich hatte mich ein bisschen verrannt auch, deswegen war ich ganz dankbar für den Zwischenfall. Jedenfalls.
Es gab keinen Schutz, keinen Welpenschutz und es gab auch keinen Standardschutz oder keinen Niveauschutz oder sonst irgendwas in der Art.
Genau, das überhaupt nicht. Eher das Gegenteil. Gesehen davon, dass mein Vater mich ja eigentlich versuchte fernzuhalten von diesem ganzen Business aus Angst, mir da was aufzuzwingen, was ich eigentlich gar nicht gut finde. Was mich dann wahnsinnig gestört hat, weil ich natürlich alles wahnsinnig toll fand und unfassbar verknallt
war. Von dem Theater, ja,
und alles, was das betraf.
Du hast richtig gepaust, ne? In der Kantine hast du Kant gelesen und solche Sachen. Ja. Wie war das denn überhaupt, eure Annäherung? Also ich kenne ihn gar nicht. Ich habe ihn kennengelernt in deinem Film. Da spielt er eine kleine Rolle. Und er sieht ja...
Du kennst ihn eigentlich recht gut. So ist er auch.
So ist er, ja.
Musst du dir intellektuell fundiert vorstellen. Aber an sich ist das so der Typ, ja.
Aber der wirkt, der hat eine ganz gute Temperatur eigentlich.
Der ist super.
Also das ist jemand, zu dem man, von dem ich mir vorstellen kann, dass man erstmal ganz schnell zu ihm findet. Wie es dann weitergeht, weiß ich natürlich nicht. Aber wenn du jetzt die ersten 12, 13 Lebensjahre bei deiner Mutter verbracht hast, wie oft habt ihr euch denn gesehen?
Nicht so oft. Ich könnte jetzt keine genaue...
Aber konntet ihr euch schnell annähern, als du jetzt dann fest zu ihm gezogen bist?
Ja, das ging, weil das ein extrem... an sich das Gegenteil von, das wurde dann recht schnell zu dem Gegenteil des Lebens, das ich davor geführt hatte, wo es ja immer um, wie gesagt, Tarnung ging und darum nicht auszufliegen, weil er, glaube ich, der offenste und ehrlichste Mensch ist, dem ich je begegnet bin, wirklich. Das ist, ja, das war natürlich eine perfekte Grundvoraussetzung, irgendwie, um auch selber mit bestimmten Dingen klarzukommen, indem man sie wahrhaftig aufarbeitete, so. Und ich glaube, der Hauptdarsteller, die waren, meine Eltern, extrem unterschiedlich gewesen. Beide auf derselbe Art besonders irgendwie. Und ich kann auch total verstehen, dass sie sich dazu entschieden haben, gemeinsam ein Kind zu kriegen. Weil das hätte ich, glaube ich, auch gemacht, wäre ich in einer der beiden Positionen gewesen. Und es fing aber schon damit, dass meine Mutter folklore-evangelisch war. Mein Vater so ein Messdiener-Katholik. So. Und das auch immer in allem, was er tat. Also das habe ich schon extrem gemerkt, dieses Protestantismus und dann der Katholizismus, also plötzlich in einer Phase sich aufhalten, wo Jesus für die eigenen Sünden schon längst gestorben ist, weißt du, das war schon toll.
Da fällt das Wort Sünde wieder. Du hast es vorhin benutzt und ich, als die Musik lief, habe ich dich gefragt, gibt es denn heute eigentlich noch Sünden? Von den Menschen abgesehen, die jetzt nicht sich ihrem Glauben so tief verschreiben, dass sie ganz klare Definitionen von Sünde haben. Aber das würde jetzt zu weit führen und viel zu theoretisch sein.
Das hat aber Spaß gemacht.
Ich rutsche gleich nochmal für dich von der Lene hier, wenn du möchtest. Loving You Sometimes heißt
ja,
der Song,
ganz schön.
Den
das
du mitgebracht hast von Outkast. Gibt es dazu ein Bild, eine Zeit, in der du das gehört hast oder entdeckt hast?
Das habe ich auch, höre ich bis heute auch wirklich regelmäßig und immer gerne. Und das habe ich aber entdeckt durch eine Freundin Allison Anders, eine kalifornische Regisseurin, die mit dem Schlagzeuger dieser Band Ende der 60er liiert gewesen ist. Und das Lied ist auch, glaube ich, nie auf Platte erschienen. Das war halt wirklich so eine Garagen-Punk-Band, die an der Westküste, an der amerikanischen, da immer so auf Schulbällen höchstens mal gespielt hat und so. Und ich finde das Lied dafür aber derart großen Hit, dass ich es kaum fassen kann.
Ach, dann ist das nicht Outkast, wie wir ihn kennen, sondern The Outkast. Alles klar. Ja.
Video 1. Hörbar Rust.
Heute mit der Schriftstellerin und Regisseurin Helene Hegemann und jetzt mit Evan Gardner, Courtney Barnett. Radio 1, die Hörbar Rust. Heute ist Helene Hegemann hier zu Gast. Wie gehen wir denn jetzt mal weiter vor? Komm, gehen wir doch einfach mal tatsächlich zu jemandem, der 15 Jahre alt ist und dessen erstes Theaterstück aufgeführt wird. Ariel 15 hieß das 2007. Puh, ja, du hast ja keine Vergleichswerte. Du weißt ja nicht, wie es wäre, wenn du anders wärst. Aber was wurde dir denn entgegengebracht? Was wurde denn gespiegelt oder mit was für Attributen bist du plötzlich konfrontiert worden als 15-Jährige, die ein Theaterstück schreibt, das auch noch aufgeführt wird.
Das Interessante ist ja bei dieser Bühne, diesem Eckdaten in dem Lebenslauf, dieses Theaterstück war eigentlich, das war so ein Kinderstück, also nicht ein Kinderstück, aber das war die ganze Produktion und so, das war ja nichts Großes, das ist nicht von irgendeinem Stadttheater weggekauft worden, ich hätte was dran verdient oder so, sowas gar nicht, sondern das war eigentlich ein Mashup aus bestimmten Texten, die ich zuvor geschrieben hatte und ein befreundeter Jugendtheaterregisseur hat sich halt entschlossen, seine ganzen hochambitionierten Jungschauspieler diese Texte mal sprechen zu lassen. Ich war zweimal bei den Proben dabei und fand es ganz, kann ich jetzt mit dem Abstand der Jahre sagen, ganz, ganz furchtbar, wie plötzlich diese Texte gestaltet wurden. Also was denen unterstellt wurde an Gehalt, den sie gar nicht hatten. Also und irgendwann haben sie dann, also es gab auch ganz wenig Proben, nur es war letztlich eher so eine szenische Installation, glaube ich. Halt ein paar Leute, die ab und zu auch sogar die Texte noch ablasen, weil sie nicht auswendig lernen konnten. Und was mir ist dann immer aufgefallen, dass wenn sie die Texte trocken durchgegangen sind, italienisch nennt man das, glaube ich, einfach wenn man die so nochmal liest und sich vergewissert, wann was kommt und so und ganz schnell spricht, dann merkte ich plötzlich, okay, so funktioniert's. Und habe dann versucht, noch durchzuboxen, dass sie vielleicht einfach so spielen. Und das da wurde natürlich nichts draus. Musik war auch ganz schlimm. Ich glaube, wir haben, glaube ich, so 40 Leute gesehen. Und deswegen war es recht lehrreich. Also es war gar nicht so eine Form von Eckpfeiler, oh, jetzt ist mein Stück aufgeführt worden, bla, sondern ich habe einen Zugang zu einer Idee davon gekriegt, wie, in was für einem Kontext meine Texte funktionieren könnten, so, weil ich einfach ein gutes Gegenbeispiel gesehen hatte. Und dann ist derselbe Text aber noch als Hörspiel adaptiert worden für Deutschlandradio. Das war eigentlich ganz angenehm, weil das mein erstes selbstverdientes Geld war und gewertschätzt wurde irgendwie.
Weißt du noch, was du davon gekauft hast?
Ja, und zwar war das ein 600 Euro teures Kleid von Sabrina Dehoff, die eigentlich nur noch Schmuck designt inzwischen und früher aber kurz so eine Seidenkleid-Reihe hatte, wo so ein Fotoprint von einer Frühlingswiese drauf war mit kleinen Häschen und Rehen und vielen Blumen. Es war ganz toll.
Hast du das noch?
Sackartig geschnitten, ja, aber es hängt bei mir im Zimmer. Es hängt immer irgendwo, weil es so gut aussieht. Das ist eine tolle Wanddeko, eigentlich ein Kunstwerk. Steht mir auch überhaupt nicht, ist das Schlimme. Ich trage es trotzdem bis zum Erbrechen einfach, weil ich es mag.
Woran merkst du, dass deine Texte funktionieren, wie du es genannt hast?
Wenn ich mich nicht für sie schäme. Also wenn ich sie jemandem gebe zum Lesen, was auch immer bei Lesung früher, ich habe mich bei Axolotl damals nie getraut, selbst zu lesen, weil mir seit der Grundschule vorgeworfen worden war, dass ich zu schnell und zu hysterisch bin dafür. Das war immer, wurde mir auch davon abgeraten, dann und dann habe ich immer irgendwelche Schauspieler dafür gecastet und so. Und die haben das einfach zu ernst genommen. Ich glaube auch, dass man zum Beispiel Nietzsche-Texte niemals auf die Bühne bringen könnte und sie so meinen, wie sie da stehen oder versuchen, den Inhalt irgendwie zu transportieren mit der Stimme. Es funktioniert alles nur, wenn du es wie ein Biologiereferat schnell mal so runterlaberst, weil man dann durch diese Verschlüsselung Zugang zu dem Inhalt gewinnen kann. Das ist etwas kompliziert jetzt und auch etwas verworren, aber ich versuche hier gerade es mir irgendwie zu erklären. Und ja, genau.
Ich versuche es zu verstehen, denn ein Text, der einem nicht durch Betonung hilft und nicht durch Zäsuren beispielsweise, also ich erinnere mich jetzt gerade an eine ehemalige Kollegin, die vor der Kamera auch gearbeitet hat und die so eine, tja, ich weiß nicht, die hatte so eine ganz eigenartige Weise, Texte zu betonen. So jeder Satz nach drei, und es fiel wahnsinnig schwer, da den Inhalt überhaupt zu erfassen, weil man immer dachte, der Satz ist jetzt zu Ende und man hat sich viel mehr auf diese Betonung konzentriert als auf den Inhalt. Und die Vorstellung, dass man jetzt komplexe Texte, nehmen wir nochmal Nietzsche, nehmen wir nicht dich, einfach so runterrattert.
Das ist halt ein Vergleichsthema. Hilft, ich meine nicht runterrattern, ich meine nicht irgendwie kunstvoll runterrattern, sondern einfach uneingeschränkt irgendwie selbst erstmal verarbeiten. Und das kriegt man nicht hin, wenn man es gestaltet. Ich glaube, Gestaltung bei bestimmten Form von komplizierten Texten ist immer ganz, ganz, ich glaube, du kannst einen Einkaufszettel spitzenmäßig gestaltet vorlesen und das bringt was und du kriegst den Inhalt besser mit, als wenn du ihn herkömmlich vorgelesen mitkriegen würdest. Und bei komplexeren Sachen ist es aber einfach, wird es weniger ernst genommen, wenn die Geste des Verstehenwollens schon durch den Schauspieler abgenommen wird. Ich glaube, das ist es ein bisschen.
Okay, jetzt verstehe ich, was du meinst, ja.
Das ist, dass du dir schon auf die Schulter klopfen kannst dafür, dass derjenige es so toll und super betont vorliest und deswegen selber keine Leistung mehr erbringen musst, um was zu verstehen. Dementsprechend bleibt es dann auch nicht hängen. Scheiße, es tut mir so leid.
Nein,
ich wünschte, das wäre alles etwas.
Das ist doch, hallo? Und wenn wir hier zum Schluss alleine sitzen, das ist, nein, The Zombies hast du mitgebracht.
Ja.
She's Not There. Du musst mir immer ein Zeichen geben, wenn du noch was zu dem Song sagen willst, oder wir können ihn auch einfach spielen, wie du
einfach
möchtest.
Spielen. Ja? Ist ja ganz schön.
Okay.
Ja.
Well, no one told me about her, the way she lied.
Als du von der Schule abgegangen bist, warst du, hilf mir, 15, 16?
15, ja.
15. Hätte es irgendetwas gegeben oder irgendjemanden, der das hätte verhindern können?
Vielleicht irgendein hotter Englischlehrer, in den ich mich verknallt hätte. Ich glaube, das wäre wirklich das einzige Ausschlaggebende gewesen. War halt niemand da.
Und würdest du in der Rückschau betrachten, das als Fehler betrachten, oder würdest du sagen, es war genau richtig, es war gut?
Weder noch. Also ich glaube, wenn mir, also sobald du in so einem, sobald man, was ja jeder hat, irgendwie Selbstzweifel auftreten, hast du nicht mal eine Form von Daseinsberechtigung im Sinne von, kannst dich darauf zurückrufen, du hast immerhin dein Abi geschafft, weißt du? Das klingt jetzt so komisch, aber das ist schon so, dass man dann manchmal denkt, wenn man sich eben ein bisschen wertlos oder nicht gut genug fühlt, dass es damit auch zusammenhängen könnte oder mit so mangelnden Durchhaltevermögen oder so. Gleichzeitig weiß ich auch, dass ich todunglücklich geworden wäre, ein wahnsinnig beschissenes Abi gemacht hätte, wenn ich sogar 2 Wochen davor abgebrochen. Und dass in der Zeit, die dafür draufgegangen wäre, ich andere Sachen gelernt habe. Aber ich glaube wirklich, des Durchhaltens wegen und der Konsequenz wegen hätte ich es ruhig mal zu Ende machen können. Da würde ich auch niemandem, würde auch niemandem dazu raten, zugunsten von irgendwas Kreativem die Schule abzubrechen, ist eigentlich wirklich Quatsch. Hat sich nur aufgrund von Zufällen ganz gut ausgezahlt für mich dann doch.
Würdest du denn gerne noch studieren?
Ja.
Was würdest du studieren?
Jura. Also es klingt irgendwas komplett, also was einfach einem was anderes eröffnet als das, was man sowieso die ganze Zeit macht.
Aber das ist ja nicht, dann könntest du
oder
ja
eine
auch,
andere Struktur, also so das Leben anders strukturiert als man. Ich glaube, das ist einfach.
Und warum gerade Jura?
Weil es, glaube ich, viel, viel mehr die Welt erklärt als beispielsweise Politikwissenschaften oder so, weil wir alle auf diesen Gesetzen halt aufbauen und eigentlich auch unser komplettes, also zum Großteil nicht nur von der Familie, sondern auch von der Gesetzgebung geprägt werden. Und das ist, ich glaube, das erklärt einem viel über Zusammenhänge.
Jura finde ich ja als Herausforderung für den Geist. Das kann ich total nachvollziehen. Und auch, dass es viel mit unserer Gesellschaft zu tun hat. Aber es ist ja nicht unbedingt. Also es ist ja nicht unbedingt so, dass man danach einen harmonischeren oder optimistischeren Blick auf die Welt oder auf die
Aber
Gesellschaft kriegen würde.
Den will man ja vielleicht auch gar nicht unbedingt haben, sondern einfach einen Bereich verstehen, der einem selber nicht ganz zugänglich ist, weil man sich sein komplettes Leben mit was völlig entgegengesetzten und einer völlig entgegengesetzten Herangehensweise an das Verstehen der Welt oder so auseinandergesetzt hat. Mhm. Ja.
Okay, bist du denn überhaupt jemand, der selbstdiszipliniert ist?
Auch schwieriges Thema. Ich glaube, das sind auch 2 Extreme irgendwie, die sich gegenseitig abwechseln. Es gibt Wochen, in denen ich joggen gehe und jeden Tag putze, und dann gibt es Wochen, in denen ich nichts anderes tue, als Serien zu gucken. Also es ist wirklich kein ausgeglichenes Verhältnis, sondern entweder das eine oder das andere. Ja.
Weil man ja Schriftstellern, überhaupt Künstlern, naja, bei Malern ist das vielleicht nochmal was anderes, bei bildenden Künstlern. Beim Schriftsteller, da gibt es ja so verschiedene Schulen, die einen sagen,
man muss
genau, morgens, genau, du guckst und da fällt dir nichts ein und musst aber trotzdem sitzen bleiben. Und
das macht auch wirklich total Sinn, aber ab und zu braucht man eben auch Phasen, in denen man überhaupt ausreichend von der Welt mitkriegt, und wenn es nur Netflix-Serien sind, um wieder auf was Eigenes zu kommen. Es ist, glaube ich, Quatsch, sein Leben damit zu verbringen, sich zu zwingen, neue Inhalte aus sich selbst heraus zu produzieren. Man muss ja irgendwie auch, man braucht so wochenlange, oder ich zumindest brauche das, so wochenlange Kontemplation, in dem man überhaupt nicht schreibt, um dann wieder einerseits die Lust zu entwickeln und auch irgendwas Gehaltvolles sich ausdenken zu können.
Hättest du nicht Lust, eine Serie zu schreiben?
Ja, also bin ich gerade dabei, tatsächlich. Das ist mein größtes Ziel, das ist ja eigentlich das ist ein hoher Berufswunsch, irgendwann Serien zu konzipieren und selber ab und zu mal die ein oder andere Folge zu inszenieren, aber
im Moment, oder ist dieser Prozess schon abgeschlossen? Ich dachte, im Moment würdest du noch da in diesem in der Umsetzung, in der filmischen Umsetzung deines ersten Romans stehen.
Ja, das stimmt.
Und jetzt hilf mir mal bei der Aussprache. Ich habe mich über dieses Tier, über diesen Molch versucht schlau zu lesen. Wie wird er denn richtig ausgesprochen jetzt? Axolotl?
Eingedeutscht heißt er Axolotl.
Axolotl.
Und aber es ist ein mexikanisches Wort und heißt Acholotl, sagt man, glaube ich. Ist die herkömmliche Ausdrucksweise. Aber Axolotl ist natürlich schöner.
Wie bist du denn auf den gekommen?
Das ist eine ziemlich gute Frage. Ich glaube, zufällig im Internet. Und dann siehst du zum ersten Mal ein Bild von diesem Tier, das echt aussieht wie so ein kleines, pinkes, von Pixar erfundenes Cartoon-Figur eigentlich. Und dann ist die Hintergrundgeschichte zu diesem Tier aber auch so spannend, weil mit dessen Zellen Unsterblichkeitsexperimente durchgeführt werden, weil die so neutrale Zellen haben, die jedes abgeschnittene Körperteil
und Organe, absolut, sich zurück, ja genau.
Ja, alles zurück. Und es verharrt eben im Larvenstadium. Es wird nie richtig erwachsen. Also so eine Kaulquappe, die sich irgendwie zum Frosch entwickeln müsste, aber irgendwo dazwischen stehen bleibt. Und das ist natürlich ganz charmant. Also das hat so viele nette Eigenarten, die alle sehr literabel sind und als Metapher gut funktionieren.
Also, und der Roadkill? Wie kam der dazu?
Roadkill ist angefahrenes Tier. Ich glaube, in ganz dunklen Stunde der Titelfindung, wo ich überhaupt keine Ahnung mehr hatte, hatte ich es so nennen wollen. Der Verlag klatschte in die Hände, weil die davon ausgegangen waren, dass so zweisilbige Titel ganz gut funktionieren, wie Crazy und so, weißt du? So ganz, mir lief es aber kalt den Rücken runter und dann fand ich die Kombination beider Wörter doch ganz, sowohl inhaltlich als auch lautmalerisch, ein bisschen angemessener, ja.
So, was dann passierte, das handeln wir jetzt innerhalb weniger Sekunden ab, denn es ist allgemein bekannt und wer sich da mehr drüber durchlesen möchte, der kann das tun in zahlreichen Artikeln. Also, dieses Buch erschien...
So Kicher.
Also, dieses Buch erscheint und A Star is Born und alle flippen aus. So, das Feuilleton kreischt und schreit und frenetisch wird dein Buch beschrieben. Ungewöhnlich ist es ja auf jeden Fall. So, dann kommt die nächste Phase, Plagiatsvorwurf. Du hast da bestimmte Passagen von einem Blogger übernommen, ohne Quellenangabe. Dazu habe ich, im Grunde habe ich zu dieser ganzen Sache nur zwei Fragen. Mhm. Erstens, jede andere Zeile, jede Seite zeigt, dass du so voller eigener Ideen und Assoziationen und bist. Ich habe mich gefragt, also warum du auf die Idee kommst, da überhaupt etwas reinzunehmen von jemandem, der nicht deine Gedanken hat. Also was das, wie das da reingerutscht ist.
Wenn mir diese Frage noch nie gestellt wurde.
Nein, natürlich nicht, aber ich habe noch keine richtige Antwort darauf. Also ich habe keine Antwort gefunden.
Nicht. Also das ist ganz im Ernst, hat mich ja niemand gefragt, warum. Also es wurde eine gewisse Niederträchtigkeit in dieser Handlung oder dieser Handlung selber unterstellt und so. Aber es hat, glaube ich, niemanden interessiert, wie es dazu überhaupt kommt. Unabhängig von so einer Pseudo-Internet-Debatte und so, was ja alles auch totaler Quatsch ist. Doch, das stimmt wirklich. Ich kann es dir beantworten, zumal es sind ja insgesamt, glaube ich, zusammengenommen, sind es anderthalb Seiten von 205, die aus modifiziert davon übernommen. Es war ja auch nie 1:1, sondern irgendwas wurde ja immer anders draus gemacht. Ich da reingebaut hatte und hauptsächlich es kann man auch eigentlich, würde sich mal... ein Doktorand da vernünftig hinsetzen und das literaturwissenschaftlich analysieren, sieht man, dass es sich immer an einer Figur entlanghangelt, die sich da gerade eben anbot und wahnsinnig gut so rollenprosaisch mit diesem Material auszustatten war. Das ist der Grund eigentlich. Ja.
Aber und du wolltest ihr einen fremden Mantel geben, den du nicht selbst geschaffen.
Nee, das passte einfach gut zu dieser einen Figur des Bruders. Also es bot sich einfach tierisch gut an. Und
aber du wirkst auf mich überhaupt nicht wie jemand, der auch nur eine Sekunde mal erstens so blöd ist, zu glauben, dass sowas nicht irgendwie sowieso rauskommt. Also der glaubt, er könnte damit durchkommen. Also das kann nicht der Gedanke sein, ich täusche euch alle und niemand kommt drauf. Und zweitens wirkst du auch überhaupt nicht auf mich wie jemand, der sich mit fremden Federn in irgendeiner Weise schmücken
muss. Darum geht's ja aber auch nicht. Das merkt man ja auch nach einem gewissen... das ist einfach, ich glaube, wenn was dein Geschmack anspringt, du das Gefühl hast, es funktioniert in so einem Kontext wahnsinnig gut, dann benutzt du es, ohne dir groß Gedanken darüber zu machen, ob das im Endeffekt als schändlich wahrgenommen werden könnte. Also ich sehe bis heute darin auch kein riesiges Problem, weil es einfach auch zu lange nicht mehr drüber nachgedacht, um jetzt was Triftiges dazu noch beitragen zu können, aber...
Okay, ich
das ganze einfach Ausmaß einfach nicht, ich habe es nicht ganz verstanden einfach, weil es so ein natürlicher Vorgang war und weil es abgesehen davon ja alle gewissermaßen irgendwie so machen, vielleicht ein bisschen schlauer und ein bisschen besser versteckt, also ist jetzt eine allgemeine Unterstellung.
Ich wollte es ein bisschen besser verstehen, weil ich selten Sachen von jemandem gelesen habe, der so virtuos darin ist, eigene Sachen mal eben zu erfinden. Ob man die mag oder nicht oder nachvollziehen kann oder nicht, ist völlig, ich will es ganz wertneutral sagen. Und es hat mich einfach interessiert. Gut, und es ist natürlich noch interessant gewesen, dass sich im Grunde das Feuilleton damit ja eigentlich selbst so ein bisschen deklassiert hat, weil die Verhältnismäßigkeit meiner Meinung nach nicht mehr stimmte.
Das stimmt,
also ein ganzes Buch zu loben und dich als Autorin und deinen Umgang mit Sprache. Und plötzlich ist auf einem ganz anderen Feld ein Konflikt oder eine Kritik da. Und plötzlich wird das alles klein gemacht. Und das habe ich auch nicht ganz nachvollziehen können. Warum?
Das wäre etwas fragwürdig. Es war auch effekthascherisch, aber damit war auch zu rechnen gewesen, als es irgendwie sich abzeichnete, dass es irgendwie als Problem gehandhabt werden könnte, dass das ein Fass aufmacht, was nichts konkret mit mir oder dem, was ich da geschrieben hatte, zu tun hat.
Mir kannst du sowieso nichts vormachen. Hegemann, das war eine 1A PR.
Das war doch das total, stimmt das eben nicht. Das ist ja die große Unterstellung. Das stimmt aber nicht, weil die Einkäufe sofort einbrachen, weil es ja auch nichts Cooles mehr hatte. Das war ja nicht so Charlotte Roche-mäßig, dass es was Anrüchiges gehabt hätte oder so, sondern das war eigentlich, ich glaube, die Daseinsberechtigung ist so völlig, gab es einfach nicht mehr, nachdem die Leute das Gefühl hatten, es sei unaufrichtig oder so.
Aber dann ja wieder doch. Es kriegt ja dann doch wieder so einen Turn. Es ist ja in der vierten Auflage, glaube ich.
Echt? Und das weiß ich gar nicht. Ja. Ist ja nicht uninteressant. Ja, es wird ab und zu in Abiturklassen gelesen, was mich auch schwer irritiert und wo ich auch mir nicht vorstellen kann, dass das so gut ist. Aber hängt vielleicht damit zusammen.
So, wir spielen von dir jetzt Alain Kahn, Speed, My Speed. Und dann gibt es die letzte halbe Stunde der Hörbar mit Helene Hegemann.
Speed, My Speed, oh Speed, My Speed. My sweetie, speed, speed my love.
Radio 1. Hörbar Rust.
Willkommen zur letzten halben Stunde der Hörbar mit der Autorin Helene Hegemann und Aretha Franklin, Drinking Again. Radio 1, die Hörbarust, heute mit Helene Hegemann. Jage zwei Tiger ist dein zweiter Roman, der 2013 rausgekommen ist. Es geht um Kai und Cecile, die sind beide noch ziemlich jung, 13 und 17, wobei die werden auch älter im Laufe des Buches. Ich überlege gerade, oder startet Kai mit 11?
Ich glaube, er startet mit 11.
Ja, ne? ja, genau. Aber es ist so eine Zeitspanne von 3 Jahren
ja,
ungefähr.
Ja.
Ne? So.
Und eine ganz elegant gewählte Zeitspanne, habe ich mir letztens sagen lassen. Es ist eigentlich, schickt sich nicht in der Literatur, drei Jahre zu erzählen. Es müssen entweder 10 sein oder eben ein paar Wochen, aber alles dazwischen ist so ein bisschen halb sein.
Wahnsinn, was es da so für Reglements gibt. Mhm. Ich glaube, du wirst dich sehr wohl fühlen mit Jura. In kleinen Kästchen und Schachteln, die man so. Und die beiden, ich möchte keines ihrer Leben führen. Sie jagen durch ihr Leben, sie erleben Dinge, die sie selbst beeinflussen und die sie nicht beeinflussen können. Sie jagen der Liebe nach und zum Schluss heiraten sie.
Und richtig, stimmt, ja.
Und in deinem Film Torpedo, großartig besetzt mit wirklich ganz, ganz tollen Schauspielen. Ich erinnere nochmal daran, das Drehbuch hast du mit 14 geschrieben. Endet es zu Schluss? Also die wunderbare Alice Dwyer, wird die so richtig ausgesprochen? Ja, das ist, glaube ich, ihr, ja. Und Caroline Peters, der letzte Satz ist, wollen wir heiraten?
Mhm.
So. Und dieses Heiraten taucht irgendwie als Motiv dafür, dass ich dich nicht für eine typische, ich will heiraten oder die Hochzeit ist die Lösung für alles, Frau halte, taucht die Heirat dann doch als Refugium
immer wieder auf.
Immer wieder ist jetzt ein bisschen Danke,
dass du mir... Die Vernunft-Ehe eigentlich eher. Es ist ja nicht diese herkömmliche romantische Vorstellung dessen, dass Hochzeit in Weiß stattfinden und der glücklichste Tag des Lebens sein muss. Ich glaube, davon ist es für mich ja auch schon längst losgelöst, sondern es geht eher um eine rationale ökonomische Entscheidung, die man irgendwie, der man was Langfristiges abgewinnen kann, indem man sie einmal kurz verstaatlicht. Ich glaube, es ist wirklich eine ganz unromantische, aber wertvolle Geste, wenn man sich auf so wenig verlassen kann heutzutage, dass zumindest das irgendwie...
So nüchtern,
ja,
wirklich?
Ja. Finde ich aber auch den größten Liebesbeweis, dem irgendwie darin eine Nüchternheit zu erkennen eigentlich. Dass man merkt, man kann mit jemandem, in dem man eigentlich knallerfall verliebt war, auch was hinkriegen, was jenseits dessen noch funktioniert.
Mhm.
Also jenseits der Hysterie. So.
Ich weiß, man kann mit dir ganz toll über Authentizität sprechen, weil du natürlich auch mit deiner Geschichte auch immer wieder in die Situation gekommen bist, Authentizität zu erklären oder über Authentizität nachzudenken. Was ist denn auch originär beispielsweise? Das finde ich auch interessant in dem Zusammenhang. Was ist authentisch, was ist originär? Bei Facebook ist mir das neulich, ich bin da nicht besonders aktiv, aber da habe ich
bist
irgendwas...
Du bist schon ein bisschen aktiv, immer extrem unterhaltsam. Ich lese das immer gerne.
Ach, das ist ja...
Ja, freue mich immer, wenn du was rauslässt wieder.
Ich finde es aber interessant, dass wenn dann Leute kommen und sagen, genau das wurde neulich auch schon von geschrieben. Also das Beispiel war jetzt, dass ich mich ein bisschen lustig gemacht habe darüber, dass es diesen Bestseller-Titel-Trend gibt. Der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und die Kuh, die weinte und die Frau, die
rechnen konnte, genau, ne? Klar, das ist ja so. Völlig weiter gut.
Und ich denke so, okay, das man könnte jetzt auch sagen, die Katze, die auf einen Baum sprang und nicht runterkam, so. Und dann schrieb irgendjemand, und das machte ihm, glaube ich, Freude, das auch so zu sagen, darüber gab es jetzt gerade in der im Zeitmagazin schon vor einiger Zeit übrigens ein sehr, genau, so eine Glosse oder Kolumne oder so. Und das kann ja schon passieren, das ist mir auch beim früheren Posting mal passiert, dass es dann hieß, ja, das hat doch schon gesagt, oder dieser Gedanke ist doch gar nicht von dir. Mhm. Und da ist mir überhaupt das bewusst geworden, ja klar, ich bin ja Gott sei Dank keine Schriftstellerin oder auch keine Musikerin. Ich müsste ja immer irgendwie die Angst haben, dass diese Tonabfolge oder dieser Reim oder diese Harmonie schon mal komponiert oder dieser Gedanke schon mal gedacht wurde, um nicht genau in diese Situation zu kommen, dass ich etwas kopiere. Da kann man ja heutzutage, bei dir darf das überhaupt gar nicht mehr passieren.
Stimmt, ja.
Oder gerade, ich weiß es nicht. Das ist aber ganz schön schwierig, weil wer hat denn das Copyright auf zuerst gesagte Sachen oder zuerst gedachte Gedanken? Kann man ja nicht haben.
Das ist richtig, ja.
Also wer es zuerst veröffentlicht, dem gehört's?
Offenbar. Es sei denn, ist sowas, also die Strukturen gleichen sich ja oft. Also man versucht dann Details zu finden, die in der Kombination es noch nicht gab oder so. Aber guck dir jeden x-beliebigen Hollywood-Film an, die funktionieren nach einem total funktionalen, super Schema. Und ich glaube, die wirkliche Aufgabe, sowas gut werden zu lassen, besteht darin, die einzelnen Punkte, an denen so eine Geschichte erzählt wird, immer wieder durch zeitgemäßere Alternativen und so auszutauschen, die originell genug sind, aber auch nicht zu originell und in der Konstellation einfach vorher noch nicht da gewesen. Mhm. Und das ist beim Schreiben, glaube ich, auch ähnlich, wenn man ernsthaftes Interesse hat, eine Geschichte zu erzählen und nicht nur Worte aneinander zu reihen, die irgendwas auslösen. Ja.
Es gibt ja auch immer häufiger dieses Stilmittel der Zitate. Also das in der Musik bedient man sich da zuverlässig seit, keine Ahnung, 25, auch im Hip-Hop irgendwie sehr viel. Bestimmte Zitate anderer Songs. Und kann das aber zurückführen in eine ganz bestimmte Zeit, wie man sich auch Musik anhört und sie einer bestimmten Zeit zuordnen kann, bis auf bestimmte Songs, die auf alt gemacht sind oder bei denen man merkt, wir haben jetzt auch gerade drüber gesprochen, es gibt Lieder, die sich bestimmt das Stilmittel bedienen und die dann so klingen, als wären sie in den 70ern entstanden. Man kann sie einfach nicht mehr eindeutig zuordnen. Und bis in die Nullerjahre ging das ja. Ich würde gerne von dir wissen, was du glaubst, wie man Produkte, ob nun kultureller Art oder bestimmte Stilgeschichten seit 2000, ob man das irgendwie im Jahr 2030 erkennen wird, dass es was von 2005 ist. So wie man etwas erkennt, das von 1975 war zum Beispiel.
Dass irgendwie einfach nichts Neues kommt. Also, oder ist jetzt innerhalb der letzten 10 Jahre mal irgendeine künstlerische derartige Neuerung aufgetaucht, die einem was erzählt hat, was vorher noch nicht da war? Gibt's einfach nichts.
Ja,
es gibt nur Neuauflagen
komisch.
Von anderen Sachen und man kann Sachen ineinander in Bezug zueinander setzen und so, aber.
Da ist das jetzt, also es kann doch nicht vorbei sein. Es kann doch nicht sein, dass mit dem Schlag des Jahrtausendsprungs irgendwie all die Sachen, die 30er, die prägenden 40er, ein Stilmittel aus den 50ern, eine Lampe aus den 60ern, alles ist irgendwie, selbst die 90er sind noch erkennbar. Und danach hört es auf und jetzt hört es für immer auf und jetzt geht es nur noch um die Kombination.
Ich kann mir vorstellen, vielleicht einfach so 20, 30 Jahre. Entweder das bedeutet schon Endzeitalter und das muss man davon abhängig machen, dass einfach es kulturell nichts umwerfend Neues mehr gibt und das irgendwie auch die Apokalypse fast einleitet. Also hätte ja sowas sehr,
wow.
Würde Sinn machen. So. Oder vielleicht braucht doch einfach ein paar Jahre, in denen sich alles aneinander abarbeitet, damit man wieder zu was völlig Neuem findet. Weißt du? Kann auch sein. Wer wächst ja. Oder es ist eben dann irgendwann das Zeitalter der künstlichen Intelligenz tatsächlich und alles andere tritt in den Hintergrund.
Ja, du bist noch jung genug, du wirst das alles erleben müssen,
ja,
meine
auch.
Liebe.
Ich sag dir 5 Jahre und wir haben alle selbstfahrende Autos, die dann in einer Unfallsituation entscheiden, welches das geringere Übel ist. Also
das
glaube
ich allerdings auch.
Ja,
also das finde ich jetzt auch interessant, dass das eigentlich ist es interessant, dass es die Technik schon hergeben müsste, dass man vorne noch keine Kameras fest installiert hat, um zu sagen, weil letztendlich ist ja, um auch wieder auf dein Lieblingsfach Jura zu kommen.
Ich bin scheiße, da habe ich mir aber wirklich
ein Ei gelegt. Ich bin nämlich wahnsinnig sauer auf diese Haltung, dass man, dass einem gesagt wird, wenn Sie einen Unfall bauen, geben Sie es bloß nicht zu. Das Erste, was sie sagen, keine Ahnung, so, und dann warten sie auf ihren Anwalt. Das ist, finde ich, auf jeden Fall schon mal der erste Schritt in die falsche Richtung, wenn das was mit Verantwortungsbewusstsein und Gerechtigkeit und so weiter zu tun hat, nämlich gar nichts. Aber das wird bestimmt bald so sein, dass man nicht mehr auf Zeugen angewiesen ist, sondern man wird einfach irgendwas zurückspulen.
Sondern in einer konkreten Unfallsituation, gab ja wirklich auch Testläufe mit diesem Google-Car und so, kommunizieren die Autos untereinander in einem nicht abzuwendenden Unfall, was das geringere Übel ist, wer stirbt. Also wenn in einer eine Familie sitzt mit 4 Kindern, fährt das andere Auto so, dass sein Insasse draufgeht, aber dafür die 5 anderen gerettet sind, einfach aus objektivem Maßstab irgendwie. Also. Und das finde ich extrem. Also es ist gar nicht mal mehr, man kann nicht mehr lügen oder man kann nicht mehr irgendwie einen Hergang anders aussehen lassen, als er dann wirklich gewesen ist, sondern es geht da wirklich um so einen Eingriff in den Zufall, der ausgeschaltet wird dadurch, und das ist ganz beängstigend. Und darauf wird es aber immerhin, glaube ich, immer mehr zusteuern, einfach weil alles berechenbarer werden muss oder im Vorhinein schon planbar ist. Ich werde etwas müde, ich weiß gar nicht, woran das liegt.
Danke,
ich
glaube, schön, dass du das jetzt dem Hörer... Jetzt sagst du wieder was Wohliges. Ne? Du fühlst dich hier ganz... versuchst du nicht zu lügen? Also hast du... oder findest du... Ist die Lüge ein probates Mittel für dich?
Ich denke wirklich...
Jetzt ehrlich sein, bitte.
Ja. Ich finde zu große Ehrlichkeit manchmal ein bisschen faul und auch sehr narzisstisch, wenn man einfach, um sich reinzuwaschen, beispielsweise jemanden verletzt oder weil man denkt, es sei moralisch am korrektesten, irgendwie die Wahrheit zu sagen, was ja auch klar ist. Wozu ich eher neige, ist einfach Geschichten interessanter zu machen, als sie wirklich, wirklich waren. Es gibt dieses tolle Zitat aus Boardwalk Empire, wo... Steve Buscemi sagt, never let the truth get in the way of a good story. Und ich glaube, nach dem Schema funktioniere ich ein bisschen. Es ist nie böswilliges Lügen, sondern eigentlich versuche ich nur einem etwas Sensationelleres abzugewinnen, als es eigentlich hergibt.
Aber interessant, dass
du... Das halten manche für so ein bisschen unaufrichtig oder so, aber so ist es.
Das ist bei einem Geschichtenerzähler, ich glaube, da kann man das als einigermaßen legitim noch bezeichnen. Aber dass du sagst, dass es bequemer ist, die Wahrheit zu sagen.
Ja, ganz oft natürlich.
Wow, das finde ich ja. Und vor allen Dingen als Schutz vor einer Verletzung, weil eigentlich sind die meisten Menschen dann verletzt, wenn sie jemanden bei einer Lüge erwischt haben.
Ja, aber man muss eben, ich glaube, der größte Respektbeweis ist nicht, dass man nicht fremd geht, sondern dass, also ich sage jetzt wirklich, das ist jetzt komische Gedankenspielerei, nicht, dass ich das permanent tun würde oder wollen würde, aber ist nicht, dass man nicht fremd geht, sondern dass man es so gut vertuscht, dass der andere es einfach nichts davon mitbekommt. Das ist doch, also kümmert man sich um seinen eigenen Scheiß, versucht aber möglichst die Verletzung des anderen zu vermeiden. Und das geht nur durch extrem gutes Lügen und das muss man lernen. Und das erfordert Anstrengung und man muss mit sich selbst in dem Zusammenhang klarkommen. Und das ist manchmal sehr viel schwerer, als es einfach rauszulassen und dann den Hass des anderen über sich ergehen zu lassen. Wirklich.
Sehr interessant. Ich werde darüber nochmal in Ruhe nachdenken. Und jetzt hören wir erstmal.
Ich schäme mich auch schon, das ist ja schrecklich.
Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Ich finde es interessant, weil normalerweise ist natürlich ganz klar, dass ich ja sagen würde, ich versuche nicht zu lügen und wenn dann mal in Not lüge und das kann dann schon mal passieren und so weiter. Du rollst das Feld ganz anders auf. Ich will dir damit ja nicht recht geben, aber ich werde auf jeden Fall nochmal drüber nachdenken, wie das ist, ob es wirklich was mit Bequemlichkeit zu tun hat. Wir hören jetzt Eric Burdon und War mit Spirit. I've been watching you for such a long time. Eric Burdon und War Spirit. So, an dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen, Ihnen unsere E-Mail-Adresse zu geben. hörbar@radio1.de. Und ich möchte ganz uneigennützig auf unsere Podcasts hinweisen. Sie können ein ganzes Jahr lang die Sendungen sich anhören. Sie müssen in iTunes gehen oder auf die Radio 1 Seite oder auf podcast.de. Es gibt also 1000 Möglichkeiten, da ranzukommen. Dort finden Sie unter anderem Sendungen mit unserem regierenden Bürgermeister Michael Müller, mit unserem Ex-Bürgermeister Wovereit, mit Herbert Grönemeyer, mit dem neuen RBB-Kommissar Marc Waschke, mit Micky Beisenherz, Jördis Triebel und vielen, vielen anderen. Also der Hörbar-Podcast dauert auch immer nur eine Stunde, weil er ohne Musik ist und, was weiß ich, zum Joggen, zum Bügeln oder zum Einschlafen. So, und zum Hier und Jetzt. Zu Gast ist heute Helene Hegemann. Die Zeit ist fast um. 50% der Leute kommen zu meinen Lesungen, um mich zu dekonstruieren, hast du mal gesagt. Ist das inzwischen wieder besser geworden?
Ich glaube, das ist ein bisschen zugespitzt formuliert gewesen. Aber ich wollte etwas vorschnell. Nein, nicht gelogen, sondern was ich festgestellt habe, ist, dass ein bisschen, dass viele einfach zu den Lesungen gekommen sind oder ein Großteil der Leute, die dann da waren, die sich gar nicht akut mit mir beschäftigt hätten zu dem Zeitpunkt oder so, sondern einfach mal gucken wollten, wer denn da jetzt wirklich so sitzt. Ich glaube, es war so ein bisschen Sensationslüstern, eigentlich eine schlechte Persönlichkeit begutachten zu wollen. Weißt du ein bisschen, was ich meine? Also man merkte, die hatten jetzt kein Interesse an dem Gehalt der Veranstaltung, sondern daran, mich anzugucken und zu sehen, wer das eigentlich ist. So, und das war immer ganz nett, weil die doch recht positiv überrascht waren. Also beziehungsweise dann die Autogrammschlange doch etwas länger war, als ich erwartet hätte, einfach weil es so einen komischen Überraschungseffekt gab von einem Brechen mit dem Bild, was die sich vorher gemacht hatten oder so. Ja.
Ist dir das nicht suspekt, wenn Leute von dir ein Autogramm haben wollen?
Das sind ja normalerweise keine Autogramme, sondern so Widmungen. Ich glaube, das weißt du in Büchern, das hat immer nicht. Das hat nicht diesen Popstar-Charakter, sondern etwas ganz Biederes, was dann nicht ganz so einfährt. Deswegen.
Was sehen denn die Leute in dir? Was denkst du? Also ich meine, du wirst ja oft direkt was zu hören bekommen, die deine Gedanken gemacht haben.
Also direkt was zu hören kriegt man selten. Also es ist so ein, ich glaube, ich tendiere immer so ein bisschen als, also so, ich glaube, uncool ist sowas, für das mich viele, also ich weiß nicht, ob das ein bisschen, das ist, glaube ich, ein zu uneindeutigeres Wort, aber ich habe immer das Gefühl, es ist so ein, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
In jedem Fall, und das jetzt auch als letzte Frage für die Sendung, gibt es ja ziemlich viele Erwartungen, die du auslöst, ob du willst oder nicht. Also durch dieses Buch auf jeden Fall, auch das zweite. Also du bist jemand, von dem man eine gewisse Qualität des Denkens und der Reaktion und des Verwertens erwartet. Und wer sich ein bisschen mit dem Inhalt deiner Bücher auseinandersetzt und sich die Personen genauer ansieht, der könnte schlussfolgern, dass wenn da gewisse autobiografische Sachen hin und wieder aufblitzen, dann müsstest du eigentlich so leben, dass du permanent damit beschäftigt bist, diese Erwartungen zu brechen.
Damit das du stimmt, das kommt aber tatsächlich hin, glaube ich, das stimmt. Ich bin nicht permanent damit beschäftigt, Erwartungen zu brechen. Ich versuche ja auch im einigen gerecht zu werden, nicht unbedingt.
Welcher denn zum Beispiel, welche Erwartungen?
Verantwortungsbewusster, zuverlässiger Mensch zu sein, einfach meinem nahen Umfeld gegenüber, das beispielsweise. Aber ich glaube, es sind gar nicht die Erwartungen, die man der Provokation halber brechen will, sondern es geht eher darum, bestimmte Kategorien aufzubrechen oder so. Ich glaube, das ist das größere Ziel. Also so ein bisschen Widersprüchlichkeit in eine Gesellschaft einzubringen, wie weit auch immer das geht mit so einem blöden Buch, aber ja.
Jetzt sind wir nicht so kokett. Fallen, ja? Wir sind doch am Ende. Du wirst jetzt nicht nochmal, da wird jetzt nicht nochmal nachgehakt. Oh, ich habe auch so einen Hunger jetzt gerade. Wie oft isst du am Tag?
Das bekommst ganz drauf an, manchmal zweimal, manchmal zehnmal.
Aha, es gibt auch so Tage, an denen du zehnmal isst. Das beruhigt mich. Nolan Porter ist der, mit dem wir diese Sendung beschließen. If I could only be sure.
Sissi.
Vielen Dank für deine Geschichten, die du erzählt hast, dass
Sehr
du
gerne.
Hier warst. Vielen Dank für deinen Besuch. Und Ihnen zu Hause danke ich fürs Zuhören. Noch einen schönen Sonntag. Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.